aber ich lasse mich darauf ein. Also, vielleicht könnt ihr das mal einfach mal machen. Schließt mal die Augen, setzt euch bequem hin. Und dann möchte ich euch bitten, dass ihr mal darüber nachdenkt, wann ihr das letzte Mal, ihr könnt jetzt mal ein bisschen in der Vergangenheit kramen, wann ihr euch das letzte Mal so richtig willkommen geheißen, gefühlt habt. Gefühlt, nicht gewusst, sondern gefühlt habt. Wann war es das letzte Mal, dass ihr das Gefühl hattet, boah, hier bin ich richtig willkommen? Habt ihr was? Ja? Ein paar Nicken sogar. Also jetzt die Augen alle wieder aufmachen. Das Experiment ist an dieser Stelle schon zu Ende. Gut, sind wieder alle da. Habt ihr, wenn ihr eine Erinnerung habt, wann das war, dann könnt ihr jetzt mal weiter überlegen mit offenen Augen, wie war es denn oder welche Faktoren waren denn dafür entscheidend, dass ihr euch wohlgefühlt habt. Fällt ihr euch da ein? Überlegt mal die Situation, wie war das? Warum habe ich mich da so wohlgefühlt? Woran lag denn das? Gab es irgendwelche Faktoren, die dafür entscheidend waren? Was war der Grund, warum ihr euch da so wohlgefühlt habt? Könnt ihr euch mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht kommen wir darauf noch. Bei mir hat das jedenfalls geklappt. Wir haben im letzten Monat unser Kinderlied gehabt. Das hieß, ich habe es mir aufgeschrieben, Willkommen hier im Vaterhaus. Schön, dass du da bist. Fühl dich wie zu Haus. Hatte eure Erinnerung damit was zu tun? Dass jemand eine direkte Ansprache hatte und euch das gesagt hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, so eine direkte persönliche Ansprache, die euch das Gefühl vermittelt hat, ja, ich bin gemeint, ich bin willkommen. Ich habe in der letzten Woche zweimal das Gefühl gehabt, dass ich richtig willkommen bin. Ganz am Anfang und gestern hatte ich das Gefühl, da bin ich willkommen, wo ich war. Das ist ein ganz gutes Gefühl und da war es tatsächlich auch so, dass mir das gesagt wurde, du bist sehr willkommen. Schön, dass du da bist. Also ich war das dann, ne? Das war ein gutes Gefühl. Ich habe mich sehr angesprochen und wohl gefühlt. Und das hat natürlich auch immer was Vertrauensvolles. Also das drückt ja auch etwas von einer Beziehung aus, die man hat. Es ist jetzt nicht irgendwie, das hört man wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt in einen Supermarkt geht und sagt, Mensch, schön, dass du da bist. Auf dich habe ich gewartet. Fühl dich wie zu Hause. Also da wird einem das nicht passieren, sondern da, wo man schon eine Beziehung hat, da kann das dann natürlich eher sein, dass jemand einem das sagt. In diesem Lied, da war das dann ja auch schön, dass du da bist und wir möchten, dass du dich hier richtig wohlfühlst, dass es hier keine Zwänge für dich gibt, kein Unwohlsein. Und in diesem Sinne möchte ich euch jetzt nochmal begrüßen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, dass ihr da seid, dass wir hier zusammen sein können. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Benehmt euch nicht wie zu Hause, aber fühlt euch so. Kann ich euch auf jeden Fall sagen. Aber ich stolper immer wieder über dieses Wort Willkommen, weil Willkommen bedeutet ja eigentlich, ist das mehr so eine Absichtserklärung. Ich will irgendwo hinkommen. Wäre jetzt interessant, da mal ein bisschen zu forschen. Aber dieses Willkommen heißt ja nur, ich will dann da hinkommen. Es wird eigentlich ganz falsch gebraucht. Höchstens könnte man noch sagen, ich will, dass du kommst. Oder so. Dann wäre es ja auch noch richtig gebraucht, aber eigentlich ist das ein bisschen falsch. Und heute ist das Thema Willkommen in Gottes Haus. Und für mich gibt es da zwei Ebenen. Auf der einen Seite die Ebene, dass wir sagen, jawohl, wir sind willkommen bei Gott, bei Jesus. Und die andere Ebene, willkommen bei uns. Und diese beiden Ebenen wollen wir uns heute angucken. Und ich habe für den ersten Punkt drei Beispiele rausgesucht, wo Jesus Menschen willkommen heißt. Das sind drei Bibelstellen, fast alle ganz kurz nur. Und die erste, die kennen wahrscheinlich, also erfahrene Bibelleser erkennen sie auf jeden Fall, aber auch Unerfahrene werden diese Stelle wahrscheinlich schon mal gehört haben. Die lautet in Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid, bei mir werdet ihr Ruhe finden. Vielleicht kanntet ihr diese Übersetzung jetzt nicht so. Luther hat gesagt, alle, die ihr mühselig und beladen seid, da kennt man das vielleicht schon eher. Wir denken vielleicht eher so als erstes, wenn man das hört, ich jedenfalls, an so dieses Abgeschaffte, wenn jemand richtig K.O. ist. In Frankfurt habe ich mal mit einer Schwäbin, also die kam eher aus der Nähe von Stuttgart, gesprochen und sie sagte, weißt du was, Willi, was das höchste Kompliment ist, das man einer schwäbischen Hausfrau machen kann, Mensch, siehst du abgeschafft aus. Das ist so superlativ. Mehr geht im Prinzip nicht. Und so verstehe ich das hier manchmal. Bei diesem Text geht das vielleicht auch so, dass Leute, die echt fertig sind und dann Zuflucht bei Jesus suchen, dass die herzlich willkommen sind. Aber ich glaube, das ist in diesem Text, also das ist ja nicht falsch, aber in diesem Text geht es, glaube ich, eigentlich um was ganz anderes. Es geht mehr darum, um Menschen, die auf der Suche nach Erfüllung sind, nach Ruhe in ihrem Herzen, nach Frieden sind. Und mir ging das, und geht es auch natürlich heute auch noch manchmal so, aber mir ging das mal sehr extrem so. Ich habe heute Morgen noch darüber nachgedacht, wann war das denn genau? Also ich würde diesen Zeitraum eingrenzen, so zwischen 14 und 19 Jahren. Also vor ein paar Jahren erst war das. Und da war es so, dass ich weiß, dass ich immer dieses Gefühl hatte, etwas hinterher zu rennen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich kenne das ja auch vom Fußball, hinterherrennen ist kein gutes Gefühl beim Fußball. Das hat dieses Gefühl von abgehängt werden. Das ist überhaupt kein gutes Gefühl. Thomas musste das erleiden am Mittwoch, aber dieses abgehängt werden ist kein gutes Gefühl. Und dieses Gefühl hatte ich so als Lebensgefühl. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste, um dazu zu gehören, muss ich noch was machen, muss ich noch mehr machen. Und irgendwie war in mir eine ganz große Unruhe. Über so einen langen Zeitraum, wo ich eigentlich nie wirklich zur Ruhe gekommen bin. Ich hätte das damals übrigens nicht so gesehen. Das habe ich erst im Nachhinein, so nach Bestätigung, das war ein großes Thema für mich, Anerkennung, nach Frieden, all diese Dinge, das war wahrscheinlich für mich eine Zeit, die deshalb auch so gut in meiner Erinnerung ist, weil ich davon so sehr bestimmt war. Ich hatte dieses ganz große Bedürfnis, das hätte ich jetzt damals gar nicht so in Worte fassen können, irgendwo mal zur Ruhe zu kommen. Also so innerlich in mir zur Ruhe zu kommen, nicht mehr versuchen, irgendwelchen Ansprüchen zu genügen, sondern zur Ruhe zu kommen. Und das habe ich dann tatsächlich erreicht, als ich 19 Jahre alt war, habe ich ganz bewusst eine Entscheidung getroffen, dass ich mit Christus leben möchte. Dass ich nicht nur gesagt habe, du sollst ein Teil in meinem Leben sein, sondern dir soll mein Leben gehören, ich will dir nachfolgen, ich will so richtig zu dir gehören. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, da war ich auch schon ziemlich alt dann. Und da hat sich tatsächlich, und das würde ich heute als Wunder bezeichnen, eine Ruhe eingestellt, die mich ein bisschen gelassener gemacht hat. Nicht, dass das bis heute so 100% geblieben wäre, aber so gelassen, eigentlich kann es mir ziemlich egal sein, was andere von mir denken. Was andere von mir fordern, was andere von mir wollen, weil ich weiß, ich bin zur Ruhe gekommen bei Gott und der sieht mich so an, wie ich bin. Und das reicht. Also ein ganz gutes Gefühl, eine ganz gute Ruhe und auch eine Gewissheit. Ich war einfach nicht mehr so getrieben. Ich glaube, dass Gott, dass Jesus das hier meint, wenn er sagt, die mühselig sind, die Abgeschafften. Das sind nämlich die, die auf der Suche sind nach der Ruhe, die sie nur bei Gott finden können. Ihr könnt aufhören, sagt der Prinz, ihr könnt aufhören, euch abzustrampeln nach dem, was ihr meint, was richtig und wichtig für euch wäre, sondern ihr könnt zur Ruhe kommen bei mir. Fällt ja manchmal auch Leuten schwer. Mensch, entspann dich, setz mich hin. Ja. Und dann so geht einem ja manchmal so. Andere wiederum sind sehr gelassen schon von ihrer Persönlichkeit, aber dieses zur Ruhe kommen in mir, das meint das, was Gott schenken kann. Also kann man zusammenfassen, diese erste Begebenheit, wo Jesus Menschen willkommen heißt, bei Jesus sind Menschen willkommen, die ganz unruhig sind vor lauter Suchen nach Ruhe. Die sind sehr willkommen bei Jesus, sehr willkommen. Und das Zweite, das kennen wir auch, eine ziemlich bekannte Bibelstelle, die steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, Vers 14. Da sagt Jesus, lasst doch die Kinder, hindert sie nicht daran, zu mir zu kommen, denn für Menschen wie sie ist das Himmelreich da. Mich stört es überhaupt nicht übrigens, wenn die Kinder da hinten quatschen. Also ihr im Raum sowieso nicht, euch höre ich ja nicht. Aber auch wenn ihr im Raum seid, wollte ich nur mal gesagt haben, es stört mich überhaupt nicht. Das ist ja auch so schön, weil Jesus das ja auch so sagt jetzt hier. Passt ja auch ganz gut. Und wenn ich mich da auf die Seite stelle, stehe ich auch ganz gut da, finde ich. Es ist ja auch eine schöne Geschichte. Da ist Jesus schon sehr bekannt, setzt sich so hin und die Leute kommen und wollen ihm zuhören und drängeln sich auch ein bisschen um ihn, weil er nicht ganz unbeliebt ist. Und dann muss man ja ohne Verstärkung damals gut zuhören können. Wenn Jesus redet, dann wollen die Leute ja gut zuhören. Und dann kommen die Kinder da rein, sind unruhig. Die machen da alles kaputt. Das geht doch nicht. Dann, natürlich, dann kommt die Security, das Begrüßungsteam von Jesus und sagt, ja, weg mit euch, so, Kinder. Ihr stört. Das war die Realität. So ist diese Geschichte da tatsächlich nachzulesen. Und dann, Jesus steht auf nach der Veranstaltung und er hat diese guten Security-Mitarbeiter und sagt, Mensch, ihr habt klug mitgedacht. Gleich für mich gehandelt. Hat er natürlich nicht gemacht. Das wäre ja total bescheuert. Sondern er geht dazwischen. Und an dieser Stelle bin ich mir nicht sicher, ob der Matthäus alles aufgeschrieben hat, was wirklich da passiert ist. Also wir fangen nochmal von vorne an. Weil da vorne steht dann, einige Leute brachten Kinder zu Jesus. Er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Und die Jünger wiesen sie schroff zurück. Schroff zurück. Und dann sagt Jesus, lass doch die Kinder. Ich bin mir nicht sicher, ob er gesagt hat, lass doch die Kinder, sondern dass er vielleicht diesem Schroff auch mit Entschiedenheit entgegengetreten ist. Könnte ich mir gut vorstellen, hat der Matthäus jetzt nicht so wichtig gefunden anscheinend, um es aufzuschreiben. Vielleicht war es auch genauso, das weiß ich nicht. Aber es ist für Jesus ein Unding, dass Menschen, die zu ihm kommen wollen, die für sich beten lassen wollen und sich segnen lassen wollen, dass die abgewiesen werden. Das ist ein Unding, No-Go. Das ist absolut nicht auszuhalten. Und dabei ist das völlig egal, ob die so in das Team passen, ob die konform sind, ob die diese normalen Bedingungen erfüllen, die die Jünger vielleicht so vorgesehen haben. Ja, das sind echt interessierte Menschen auf ihrem Weg zu Gott. Die dürfen kommen. Und die passten irgendwie nicht ins Bild. Das kann niemals ein Grund sein. Das Himmelreich, also das, weswegen Jesus gekommen ist, diese uneingeschränkte Gemeinschaft zu Gott, das ist genau für solche Menschen, wie zum Beispiel die Kinder, die werden uns vorgehalten als Vorbilder. Und wir, ja jetzt Kinder, Kindergottesdienst, ne? Wir wollen jetzt mal richtig hier. Muss man auch mal überdenken. So. Wir könnten ja mal rausgehen. Würden wir mal sehen, was das mit einem macht, so wenn man so rausgeht und alle gucken einen an. Also das, wie Jesus hier mit den Kindern umgeht, ist schon beeindruckend, finde ich. Menschen ohne schlechte Absichten, Menschen wie Kinder, die Gebet und Segen wollen, die sind sehr willkommen bei Jesus. Die dritte Willkommensbotschaft von Jesus. Im ersten Johannesbrief, da steht, Johannes hat es geschrieben und er redet über sich selbst. Als Johannes ihn erblickte, sagte er, seht doch, da ist das Lamm Gottes. Gemeint ist Jesus. Die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus. Habt ihr zugehört? Gut, das ist wichtig, weil das ist ein bisschen lustig auch. Also, die beiden Jünger hörten diese Worte und folgten Jesus. Jesus drehte sich um, er sah, dass sie ihm folgten und fragte sie, was wollt ihr? Na gut, ich finde es ein bisschen lustig. Also, sie antworteten ihm, Lehrer, wo wohnst du? Was ist das für eine Frage? Wo wohnst du? Ich glaube, die waren perplex, die waren irgendwie so geflasht, oh, das ist er, ohne genaueres zu wissen. Und dann merkt Jesus, sie dreht sich um und sagt, was wollt ihr? Wo wohnst du? Ich meine, was für eine Frage ist das? Wo wohnst du? Da habe ich nachgeguckt, ob die Übersetzung da richtig ist oder so, aber tatsächlich die Fragen, wo wohnst du? Und dann sagt Jesus was Interessantes, dann sagt er nämlich, kommt und seht selbst. Ich werde es euch nicht sagen. Kommt und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Und sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Anmerkung, Willi Quiring 2016. Und sie blieben die ganzen Wochen, Monate, sie blieben Jahre bei ihm und folgten ihm. Weil er nämlich gehalten hat, was er versprochen hat. Kommt und seht, dass Jesus hier sagt, kommt und seht, bedeutet, kommt und überprüft das, was ich sage und lebe. Überprüft das. Lasst euch hier nicht irgendwie was sagen, was nicht stimmt. Ich habe keine Ideologien mit irgendwelchen Modellen, die ich euch hier theoretisch darlegen werde, sondern das, was ich euch zu sagen habe, das könnt ihr in meinem Leben sehen. Deshalb kommt, bleibt bei mir in meiner Nähe und seht mir zu in meinem Leben. Kommt und seht ist die Einladung. Es ist Realität. Heute würde man tatsächlich sagen, taste it. Also komm, probiere es, ja, so zumindest beim Abendmahl, schmecke und sehe, probiere aus. Und dazu lädt Jesus ein. Also Männer und Menschen, also Menschen, die eine große Sehnsucht nach Errettung, nach Sinn, nach Zielen haben, die sind sehr, sehr willkommen bei Jesus. Jemand, der sie aus der Gottesferne befreit. Und dann habe ich noch eine Stelle gefunden in der Offenbarung, so dieses apokalyptische Buch, immer so ein bisschen diesen Schleier des Unverständnisses mit sich trägt. Da steht an einer Stelle, wie das mal sein wird mit der Gemeinde, wenn die Gemeinde irgendwann mal bei Gott im Himmel ist, dann stehen sie vor dem Thron, vor Jesus, wieder heißt es da das Lamm, und dann steht da diese Gemeinde, die da versammelt ist, die kommen aus allen Völkern, aus allen Stämmen. Offenbarung 7, Vers 9, wer das nachlesen will. Und da habe ich gedacht, guck mal an. Also da ist dann die Gemeinde sozusagen fertig, am Ziel. Und wie ist sie? Die Gemeinde der Zukunft ist international. Kann man da lesen. Steht in der Bibel. Jesus lädt Menschen ein ohne Einschränkung. Und wenn er so offen einlädt, können wir das nicht einschränken. Also ein bisschen zusammengefasst, noch ein paar andere Stellen, kann man sagen, Jesus begibt sich auf das Niveau der Menschen, die er willkommen heißt. Ist runtergekommen, haben wir schon gehört heute, auf die Erde, um auf Augenhöhe die Menschen zu erreichen, die er erreichen will. Er geht ihnen entgegen sozusagen. Er lässt sich nicht beirren, er lässt sich nicht abhalten von irgendwelchen äußeren Formen, ob die jetzt irgendwelche nicht angesehenen Berufe haben oder Krankheiten, Aussatz, sonst irgendwas. Das stört Jesus überhaupt nicht, wenn es darum geht, den Kontakt zu den Menschen zu bekommen oder irgendeine Volkszugehörigkeit. Oder ob die verachtet sind, das Ansehen, das ist alles unerheblich für Jesus. Er lädt alle ein. Und dann ist er ganz bei ihnen. Da muss ich ja, das ist schon eine Herausforderung. Ne? Wenn du in einem Gespräch bist, so ganz bei jemandem zu sein, ist eine Frage des Respekts. Also bin ich bestimmt nicht das größte Vorbild, aber wenn jemand dabei ist, hört, redet. Und wenn dann jemand noch meinen Namen kennt und mich ruft, dann ist das schon eine ziemlich große Basis. Und so geht Jesus hier auf die Menschen zu, er hat Zeit. Und er redet Klartext, er macht nicht Wischiwaschi, sondern er sagt eindeutig, ey, das ist doch dein Problem. Sollen wir da nicht mal rangehen jetzt? Und nicht immer so tun, als wenn das nicht da wäre. Und schließlich natürlich, Jesus gibt alles. So, das war die erste Ebene und jetzt kommt ganz kurz noch die zweite Ebene. Willkommen bei uns. Also bei Jesus sind wir willkommen, habe ich schon gesagt. Jetzt willkommen bei uns und das ist eigentlich auch ganz schnell erledigt. Wenn wir Menschen sind in dieser Gemeinde und die Gemeinde sagt, wir wollen Christus nachfolgen, dann müssen wir ja nur einfach tun, was er getan hat. Fertig. Ist eigentlich ziemlich einfach, finde ich. Also müssen wir so mit den Menschen umgehen, so einladend sein, so unsere Gemeinde, so unsere Gottesdienste, alles gestalten, wie das Jesus getan hat. Fertig. Das Problem ist, wenn wir uns das alles aufschreiben, dass wir so schnell in so ein Abarbeiten kommen. Ah, erledigt, haben wir gemacht. Und erledigt. Gibt einem auch ein gutes Gefühl. Das Problem ist nur, dass die Liste niemals fertig ist. Und das ist auch so ein Abarbeiten, wäre jetzt auch irgendwie so eine schlechte Motivation, weil Überzeugung immer nur aus dem Herzen kommt. Nur Menschen, die selbst begeistert sind, können andere begeistern. Abarbeiter können das nicht. Und deswegen möchte ich eine kurze Hilfe noch mal erzählen von Paulus. Paulus mochte Sport und Olympia und deshalb sucht er sich so oft Beispiele aus diesem Bereich, um dann zu veranschaulichen, was das mit dem Leben der Zuhörer zu tun hat. Und eine Sache aus Philipper 3 möchte ich kurz vorlesen. Philipper 3, Vers 12. Ich möchte nicht behaupten, dass ich schon alles erreicht habe oder bereits am Ziel bin, aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, weil ja auch ich von Christus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe, aber ich tue eins, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus berufen hat. Den Blick weg von dem Problemen, um das Ziel im Auge zu behalten. Das Ziel im Auge zu behalten. Was meint denn der Paulus hier jetzt mit dem Ziel? Was meint er denn? Ich laufe dem Ziel entgegen. Ich lebe mein Leben. Das kann ja nur dieses Leben, was er jetzt hier so lebt, sein. Aber wenn das Leben der Lauf ist, was ist denn da dann das Ziel? Naja, der Paulus ist ja auch bekannt dafür, so eine leichte, latente Todessehnsucht zu haben. Ne? Der sagt an einer anderen Stelle tatsächlich ja auch, Sterben ist mein Gewinn. Also er redet hier eigentlich vom Tod. Und wenn wir heute über den Tod reden, dann reden wir nicht über Todessehnsucht, zumindest bei den meisten Menschen, sondern eher von Todesschrecken. Also der Tod kommt ja kaum noch vor in unserer Gesellschaft, weil er gar nicht so gut in unser Konzept passt, immer jünger, immer agiler, immer leistungsfähiger. Dass der Tod als Ziel, ich weiß nicht, komm in unsere Gemeinde, dann kannst du hier gut mit gutem Ziel sterben oder so. Ich weiß nicht wie. Ist der Tod das Ende? Ziel? Oder nur so eine Etappe? Kommt immer darauf an, was einen da so erwartet oder wer einen dann erwartet. Ne? Vielleicht nichts. Also nichts. Wenn du stirbst, glauben viele Menschen. Oder Petrus, der hat ja die Schlüssel zum Himmel und deshalb hat sich dieser Glaube, diese Theorie entwickelt, da wartet dann Petrus auf mich, der kann mir dann aufschließen oder nicht. Oder wartet vielleicht Jesus da auf mich? Und das können wir ja mal versuchen, uns vorzustellen. Stellen wir uns doch mal so ein, also hier, am Freitag, wie viel Kilometer bist du gelaufen? 21? Ja, ungefähr. Vielleicht waren es auch nur 5. Also, so ein Langstreckenlauf, ne? Könnt ihr euch das mal vorstellen? Stellt euch mal den längsten Lauf vor, den ihr jemals gelaufen seid. So. So ein Langstreckenlauf. Und dann ist man schon am Ende und merkt, boah, das wird jetzt echt anstrengend. Das wird immer anstrengender. Die Knochen tun weh. Die Knie sowieso. Und die Muskeln brennen. Aber wir sind noch nicht da. Wir haben jetzt so lang trainiert, jetzt werden wir nicht aufhören. Und dann tatsächlich irgendwann die letzte Kurve und wir sehen das Ziel schon. Und dann erkennen, also ich würde es nur so schemenhaft erkennen, auf die Distanz, da steht jemand auf der Ziellinie. Da steht, wer ist denn das? Was macht der da auf der Ziellinie und wartet auf uns? Und so langsam erkennen wir da eine Person, da steht Jesus auf der Ziellinie. Noch 100 Meter, dann sind wir da. Noch 100 Meter von diesem super langen Langstreckenlauf und die Form von Jesus wird immer genauer. Wir erkennen ihn und durch unseren Kopf geht so mancher Versuch in unserem Leben. Ah, Jesus, da wollte ich echt. Naja, eigentlich wollte ich nicht. Und oh, plötzlich wird das so klar in meinem Kopf. Ich habe dich so oft aus meinem Leben rausgeschmissen. Noch 80 Meter. Ja, aber ich wollte, Jesus, wirklich, da waren so viele Dinge in meinem Leben, die Absicht zählt doch. Und ich hätte an vielen Stellen 60 Meter. Wir laufen ja noch. Und der Kopf scheint leer zu sein. Noch 40 Meter. Naja, aber meine guten Werke. Ich habe doch auch was getan für andere Menschen. Ich habe dem geholfen beim Umzug. Und ich hasse Umzug. Das war echt ein Opfer für mich. Noch 20 Meter. Naja, ich habe auch gespendet. Scheine gespendet. Und dann auch, ich habe auch Geistesgaben. Die habe ich auch eingesetzt. Ob die wollten oder nicht, ich hab's. Und dann 0 Meter, Zieleinlauf. Könnt ihr euch die Szene ungefähr vorstellen? Was sagt Jesus dann zu euch? Nicht sagen, pst. Was sagt Jesus zu dir? Was möchtest du, dass Jesus zu dir sagt? Das, was wir da hören, das wir denken, was wir da hören, das hat mit unserem Leben doch jetzt zu tun. Und auch das, was wir da hören möchten, hat mit unserem Leben jetzt zu tun. Wenn wir sagen, Mensch, ich möchte eigentlich, das war das, was ich gedacht habe, ich möchte, dass der gar nichts sagt. Ich möchte einfach nur in den Arm genommen werden. Schön, dass du da bist. Bei mir bist du herzlich willkommen. Du bist willkommen. Komm und sieh. Schau dich um. Jetzt bist du da. Lasst uns den Ballast loswerden, unserer verkorksten Unruhe in unserem Herzen. Lasst uns das, was uns von Gott trennt, loswerden und einfach in seine Arme fallen lassen. Das Verrückte bei Jesus ist ja, dass er nicht nur im Ziel wartet, sondern der läuft mit. Das heißt, das, was wir da erwarten, das können wir heute haben. Und ich möchte euch sehr einladen, da nicht zu warten bis irgendwann, sondern tatsächlich heute damit zu beginnen. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns durch und durch kennst. Und das Verrückte ist, dass du uns trotzdem liebst, dass du mich trotzdem liebst, kann ich fast nicht glauben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da begegnest, wo wir gerade stehen, ob wir gerade diese große Unruhe in uns haben, vielleicht auch Zweifel, Skepsis, vielleicht ganz viel Sorgen, Unglaube. Ja, ich bitte dich darum, dass du uns in dem Punkt, der uns am meisten gerade im Herzen unruhig macht, begegnest und uns deine Ruhe schenkst. Amen.